Halten wir zusammen, dann finden wir den rechten Weg.
Der rechte Weg führte für den heutigen Papst schon 1982 über die Alpen nach Rom. In seinen Erinnerungen schrieb Josef Ratzinger am Ende: Was könnte ich mehr und genaueres über meine bischöflichen Jahre sagen? Von Corbinian wird erzählt, dass er den Bären in Rom wieder in die Freiheit entließ. Ob er in den Abruzzo ging oder in die Alpen zurückkehrte, interessiert die Legende nicht. Inzwischen, so Josef Ratzinger damals, habe ich mein Gepäck nach Rom getragen und wandere seit langem damit in den Straßen der ewigen Stadt. Wann ich entlassen werde, weiß ich nicht. Den Bär des heiligen Corbinian trägt er im Bischofs- wie Papstwappen. Als Benedikt XVI. Im September 2006 nach München zurückkehrte, scherzte er mit dem für ihn so charakteristischen Feinsinn.
Der Bär des heiligen Corbinian wurde in Rom freigelassen. In meinem Fall hat der Herr anders entschieden.
Doch die Wurzeln blieben, wie der Papst immer wieder betonte, auch bei der ersten Ansprache an die deutschen Pilger.
Und ich bin natürlich ein Bayer geblieben, auch als Bischof von Rom.
Bayern und Rom liegen, so Benedikt, nicht weit auseinander. Weder geografisch noch inhaltlich. Gute Voraussetzungen also für den Eintrag ins Stammbuch.
Bayern und Rom, das waren von jeher zwei Pole, die in fruchtbarer Beziehung zueinander standen. Von Rom kam das Evangelium mit Kaufleuten, Beamten und Soldaten an die Donau und an den Lech. Ich überspringe vieles im 16. und im 17. Jahrhundert, gab dann Bayern eines der schönsten Zeugnisse der Treue zur katholischen Kirche. Dies belegt der sehr fruchtbare Austausch von Kultur und Frömmigkeit zwischen dem barocken Bayern und dem Sitz des Nachfolgers Petri. Und in der jüngsten Zeit war es Bayern, dass der Gesamtkirche einen so liebenswerten Heiligen wie den Kapuzinerpförtner Bruder Konrad von Parzham geschenkt hat. Und ich könnte weiterfahren mit Pater Rupert Mayer, mit all unseren bayerischen Heiligen.
Benedikt XVI. Ist ein deutscher Papst. Daraus zog vor allem in den ersten Amtsmonaten zunächst einmal er selbst die Impulse.
Come non leggere alla luce di un provvidenziale disegno divino il fatto.
Wie könnte man die Tatsache, dass auf dem Stuhl Petri nach einem polnischen Papst ein Bürger jenes Landes, Deutschlands, folgt, in dem sich das nationalsozialistische Regime mit großer Bösartigkeit durchsetzen konnte und später die benachbarten Nationen, darunter insbesondere Polen, angegriffen hat, wie könnte man das anders verstehen als im Licht eines göttlichen Plans der Vorsehung? Diese beiden Päpste haben in ihrer Jugend, wenn auch an entgegengesetzten Fronten und in unterschiedlichen Situationen, die Barbarei des Zweiten Weltkrieges und der sinnlosen Gewalt von Menschen gegen Menschen, von Völkern gegen Völker kennenlernen müssen.
Es war die Vorführung eines Films über Karol Wojtyła, die Benedikt für diesen Vergleich nutzte. Er erinnerte dabei auch an den Versöhnungsbrief, den in den letzten Tagen des Zweiten Vatikanischen Konzils die polnischen Bischöfe den deutschen Bischöfen übergeben hatten und die berühmten Worte: Wir vergeben und bitten um Vergebung.
Die gemeinsame und ehrliche Verurteilung des Nationalsozialismus wie auch des atheistischen Kommunismus möge für uns alle eine Verpflichtung sein, um auf Vergebung, Versöhnung und Frieden aufzubauen.
Sein Namensvorgänger ging als Friedenspapst in die Annalen ein. Auch für Benedikt XVI. Eine Maxime, gerade als Deutscher.
Was mich betrifft, so komme ich aus einem Land, in dem Friede und Brüderlichkeit allen Bewohnern am Herzen liegen, vor allem jenen, die, so wie ich, den Krieg und die Trennung zwischen Brüdern erlebt haben, die ein und derselben Nation angehören.
So Benedikt bei seiner ersten Audienz für die beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten.
En raison d'idéologie dévastatrice et inhumaine.
Das geschah aufgrund zerstörerischer und unmenschlicher Ideologien, die unter dem Deckmantel von Träumen und Illusionen den Menschen das Joch der Unterdrückung aufluden. Sie werden also verstehen, dass mir ganz besonders am Dialog zwischen allen Menschen gelegen ist, um alle Formen von Konflikt und Spannung zu überwinden und aus unserer Welt eine Welt des Friedens und der Brüderlichkeit zu machen.
Die erste Pastoralreise ins Ausland führte Benedikt XVI. Nach Polen. Ich stehe hier als Sohn des deutschen Volkes, sagte er. Und wie Johannes Paul II. Vor ihm sagte Benedikt, ich konnte unmöglich nicht hierher kommen. Ich musste kommen. Der deutsche Papst arbeitet also mit der Vergangenheit seines Heimatlandes. Aber wie das Wort schon sagt, die ist vergangen. Und während der Fußball-Weltmeisterschaft etwa freute sich auch Josef Ratzinger über ein heiteres Land und die fröhlichen Bilder, die um die Welt gingen. Nach dem Weltjugendtag etwa erklärte er am Flughafen Köln-Bonn:
Wir wissen alle um das Böse, das im 20. Jahrhundert von unserem Vaterland ausgegangen ist und bekennen es mit Scham und Trauer. Aber in diesen Tagen ist Gottlob weithin sichtbar geworden, dass es auch das andere Deutschland gab und gibt, ein Land einzigartiger menschlicher, kultureller und spiritueller Werte. Ich wünsche mir, dass diese Werte auch dank des Ereignisses dieser Tage neu in die Welt ausstrahlen mögen.
Benedikt XVI. Ist ein deutscher Papst. Aber bei aller Heimatliebe wie Verbundenheit ist er kein Papst für die Deutschen. In den ersten Monaten seines Pontifikats war es schon fast als unnatürlich aufgefallen, dass er so wenig Deutsch sprach. Benedikt XVI. Hinterlässt seine Spuren in der deutschen Kirche, schreibt so manches in Stammbuch und setzt Wegmarken. Er tut das freilich mit enormer Sachkenntnis und dem Wissen um vergangene wie gegenwärtige Sorgen und Nöte der Deutschen. Aber in erster Linie ist er, auch für die Kirche seines Heimatlandes, Oberhaupt der Weltkirche. Und als solches formuliert Benedikt eben Anliegen, ermuntert oder lobt. Nur am Rande sei bemerkt, dass das erbitterte Streitthema Schwangerschaftskonfliktberatung nur von Journalisten aus der Schublade geholt wurde. In offiziellen Texten des Vatikans oder Interviews mit deutschen Bischöfen gehört es in die Ablage. Josef Ratzinger hat eben nicht nur den Schreibtisch, sondern auch die Rolle gewechselt. Wir haben schon gesagt, Benedikt XVI. Weiß um die Reformnot der deutschen Diözesen. Alle Projekte, so erklärte er den Bischöfen bei den Ad Limina-Besuchen, erwachsen oder sollten es zumindest
aus dem ernsten Bemühen um tiefere Erkenntnis der Wahrheit des katholischen Glaubens und aus dem beharrlichen Streben nach sittlicher Läuterung und Tugend wächst. Das ist ein Appell, der sich zuallererst an jeden Einzelnen und dann an das ganze Volk Gottes richtet.
Erkenntnis der Wahrheiten des katholischen Glaubens. Große Worte, für die erst einmal klar sein muss, was glauben wir? Auch das hat der Papst beantwortet. Wieder ist hier eine Predigt während der Bayernreise maßgeblich. Diesmal die auf dem Islinger Feld bei Regensburg. Es war eine klar strukturierte Predigt, theologisch und inhaltlich dicht, aber in klarer Sprache. Denn, so Benedikt XVI.,
der Glaube ist einfach und der Glaube ist Liebe, weil Gottes Liebe uns anstecken möchte.
Der Papst erklärte diesen Glauben schlicht entlang des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Das sei keine Summe von Sätzen, keine Bücher aus dem Mittelalter, keine Theorie. Grundlage sei die Taufe. Hier begegneten sich Gott und Mensch.
Gott beugt sich über uns Menschen im Geheimnis der Taufe. Er geht uns entgegen und führt uns so zueinander. Denn Taufe bedeutet, dass Jesus Christus uns sozusagen als seine Geschwister und damit als Kinder in die Familie Gottes hinein adoptiert. So macht er uns damit alle zu einer großen Familie in der weltweiten Kirche. Ja, wer glaubt, ist nie allein.
Der Papst lancierte mit dieser Predigt keinen Appell, sondern lieferte theologische Informationen. Nicht ohne auf aktuelle Fragen und Probleme der modernen, säkularen Gesellschaft einzugehen.
Seit der Aufklärung arbeitet wenigstens ein Teil der Wissenschaft emsig daran, eine Welterklärung zu finden, in der Gott überflüssig wird.
Das Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaft war Thema, die Bewertung der Evolutionstheorie. Eine Debatte, die den Papst seit langem und intensiv beschäftigt. Seine Erkenntnis?
Die Sache mit dem Menschen geht nicht auf ohne Gott. Wir glauben, dass das ewige Wort, die Vernunft am Anfang steht und nicht die Unvernunft. Mit diesem Glauben brauchen wir uns nicht zu verstecken. Mit ihm brauchen wir nicht zu fürchten, uns auf einem Holzweg zu befinden.
Im Gegenteil, den Glauben müsse man weitertragen. Damit war der Papst beim nächsten Punkt. An welchen Gott glauben wir? Seine Antwort: an einen Gott, der ein menschliches Gesicht angenommen hat.
Erst das erlöst uns von der Gottesangst, aus der letztlich der moderne Atheismus geboren wurde. Erst dieser Gott erlöst uns von der Weltangst und vor der Furcht der Leere des eigenen Daseins.
Der richten wird die Lebenden und die Toten. Der Papst fuhr fort in seiner Auslegung des Glaubensbekenntnisses und fragte stellvertretend für unzählige Katechismusschüler:
Gericht, wird uns da nicht doch wieder Angst gemacht?
Er gab selbst die Antwort:
Der Glaube will uns nicht Angst machen, aber er will uns zur Verantwortung rufen. Wir dürfen unser Leben nicht verschleudern, nicht missbrauchen, es nicht einfach für uns selber nehmen. Unrecht darf uns nicht gleichgültig lassen. Wir dürfen nicht seine Mitläufer oder sogar Mittäter werden. Wir müssen unsere Sendung in der Geschichte wahrnehmen und versuchen, dieser unserer Sendung zu entsprechen.
Erst hier, ganz am Ende, kommt der Appell. Nach der Erklärung kommt die Schlussfolgerung, nach dem Indikativ der Imperativ. Da ist sie wieder, die Stärke des Papstes im Umgang mit den Kunden, den Gläubigen und den Mitarbeitern. Der Papst schreibt nichts vor, sondern versucht, etwas zu zeigen. Die deutsche Gesellschaft ist säkularisiert. Da nimmt Benedikt kein Blatt vor den Mund. Er spricht mitunter von einem neuen Heidentum und weiß um die fehlende, besser unterbrochene Glaubenstradition in den östlichen Bundesländern. Es gab Vorwürfe an den früheren Kardinal Ratzinger, er wäre für ein Gesundschrumpfen der Kirche, für die kleine, aber feine und rechtgläubige Elite. In Köln nach dem Weltjugendtag sagte er den deutschen Bischöfen anderes, sprach von neuen Weisen, das Evangelium in die heutige Welt zu tragen. Die bestehende Herde zu hüten, genüge nicht.
Zukunftsoffene Kirche wollen wir sein, reich an Verheißungen für nachwachsende Generationen. Nicht um eine gespielte Jugendlichkeit geht es, die macht sich im Grunde lächerlich, sondern um jene echte Jugendlichkeit, die aus dem Quell der Ewigkeit kommt, die immer neu ist, die davon kommt, dass Christus durchleuchtet in seiner Kirche und so uns das Licht gibt, um weiterzugehen. In diesem Licht können wir den Mut finden, die schwierigsten Fragen, die sich heute der Kirche in Deutschland stellen, zuversichtlich aufzugreifen. Wir müssen einerseits die Provokation der Jugend annehmen, aber wir müssen unsererseits die Jugend zur Geduld erziehen. Ohne Geduld gibt es kein Finden. Zum Unterscheidungsvermögen, zu einem gesunden Realismus, zur Fähigkeit der Endgültigkeit.
Konkret, im Stammbuch steht der Auftrag zur Glaubensweitergabe und zur Neuevangelisierung, die Rückbesinnung auf den Glauben und dann dessen Vermehrung. In einer Zeit des religiösen Aufbruchs, wie sie deutsche Kirchenmänner und Philosophen so gerne beschreiben, hat Benedikt XVI. Der deutschen Teilkirche erklärt, um welchen Gott es ihm geht, welchen Gott das Christentum vertritt. Auf dem Marktplatz der religiösen Möglichkeiten hat er seine Position dargelegt. Der Papst variiert dabei in den Worten und im Stil seiner Äußerungen. Auch das seine Stärke. Er weiß, auf die Situationen und auf die Menschen vor ihm einzugehen. Mal Lehrer, mal Hirte, mal Glaubensbruder.
Halten wir zusammen, dann finden wir den rechten Weg.
Wenn es angebracht ist, wenn die Situation es erlaubt, erklärt Benedikt auch den Weg. Bei den Adlimina-Besuchen im November breitete er vor den deutschen Bischöfen die Landkarte aus, benannte die Punkte, die ihm am Herzen liegen.
Der erste ist die Glaubensverkündigung an die jungen Menschen unserer Zeit. Die Jugend von heute erlebt im Alltag, in den Medien, im Beruf, in der Freizeit, meist eine Kultur, in der Gott nicht vorkommt. Und doch wartet sie auf Gott. Die Weltjugendtage zeigen es uns, wie viel wartende Bereitschaft für Gott und für das Evangelium in den jungen Menschen unserer Zeit da ist. Unsere Antwort auf diese Erwartung muss vielschichtig sein.
Junge Menschen müssten in ihren Lebensräumen, besonders in der Pfarrei, auch dem Glauben begegnen können, so der Papst. Chöre seien wichtig und die Ministranten.
Es war schön, bei der Ministrantenwallfahrt so viele junge Menschen aus Deutschland freudig im Glauben versammelt zu finden.
Ein anderes Hinweisschild setzte der Papst natürlich in Richtung Berufungspastoral. Die Bischöfe wollten danach nicht sagen, der Papst habe sie kritisiert. Seine Worte zur Priesterausbildung waren aber Beispiel für den genauen und feinen Maßstab, mit dem er die Landkarte der deutschen Kirche zeichnet.
Schließlich drittens liegt mir das Thema Ehe und Familie besonders am Herzen.
Die Schöpfungsordnung der Ehe, wie sie die Bibel am Ende des Schöpfungsberichts vorlegt, werde immer mehr verwischt.
So wie der Mensch sich die Welt im Ganzen neu zu montieren versucht und dabei immer spürbarer seine Grundlagen gefährdet, so geht ihm auch der Blick für die Schöpfungsordnung seiner eigenen Existenz zusehends verloren. Er glaubt, sich selber in einer leeren Freiheit beliebig definieren zu können. Die Fundamente, auf denen seine eigene Existenz und die der Gesellschaft stehen, geraten so ins Wanken.
Das Fundament ist für Benedikt der christliche Glaube. Doch das Glaubensbekenntnis rezitieren reicht Benedikt nicht. Er wäre nicht der fundiert argumentierende Professor, der aus Sorge um die anvertrauten Schafe handelnde Bischof und auch nicht der gut informierte und realitätsbezogene Glaubensbruder, hätte er nicht für jeden Bereich des gesellschaftlichen wie kirchlichen Lebens eine klare Aussage parat. Was er in das Stammbuch von Politikern, kirchlichen Hilfsorganisationen oder engagierten Laien geschrieben hat, erfahren Sie in den nächsten Teilen dieser Radioakademie.